Wir wollen jetzt gemeinsam still werden und aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus Psalm 137 die ersten vier Verse. Überschrieben ist das alles mit Klage der Gefangenen in Babel. An den Flüssen von Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Sion dachten. Unsere Zithern hängten wir an die Weiden im Land, denn die uns dort gefangen hielten, befahlen uns zu singen und in unserer Pein fröhlich zu sein. Singt uns ein Lied von Sion. Wie sollten wir das Lied des Herrn singen in fremden Ländern? Amen. Lieber Peter, Gottes Segen für diese Predigt.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder hier in Wächtersbach sein darf. Merkel, es ist eine neue Kanzel, ein neues Podium. Dann merke ich auch, wie lange ich schon nicht mehr da war. Aber ich bringe Grüße mit von der Gemeinde in Gelnhausen und auch von der Gemeinde in Gottmadingen, wo ich war, und von den Geschwistern in Bruchköbel. Da war ich gestern in einer Vorstandssitzung. Also, seid ganz herzlich gegrüßt. Es ist wirklich schön, euch alle zu sehen. Ich bin froh und dankbar für das, was alles geschieht, wie Gott wirkt. Aber es gibt auch vielleicht Momente, wo man sagt, oh, das geht ja vielleicht in die ganz falsche Richtung, so wie wir es gerade in der Schriftlesung gehört haben. Das ist nicht der Predigttext, sondern es ist nur der Rahmen des Predigttexts. Und ich will gerne den Predigttext für uns lesen, ist etwas länger, aber es ist einer der größten und stärksten Texte, die das Alte Testament zu bieten hat. Er ist aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 40, von Vers 12 bis Vers 31. Und da heißt es: Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? Und fasst den Staub der Erde mit dem Maß? Und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild, und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Erdkreis, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt den Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren. Und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Hebt doch eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum, sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Welch eine Zusage. Das Jesaja-Buch ist nach der Bahnfahrt. Und ab Kapitel 40 geht es aufwärts. Und es beginnt mit den schönen Worten: Tröstet, tröstet mein Volk. Nachamu, nachamu ami, yuma Elohim. Das ist, was Gott seinem Volk verheißt. Trost. Und es wird auch das Trostbuch Israels genannt und es gehört zu den poetisch und theologisch tiefsten und schönsten Texten der Bibel. Es verbindet die Hoffnung in der Krise, Vertrauen auf die Treue Gottes, die Vision einer erneuerten Zukunft und die Überzeugung, dass das Leid nicht das letzte Wort hat. Deshalb haben diese Kapitel sowohl im Judentum als auch im Christentum eine außergewöhnliche Bedeutung und werden bis heute in Gottesdiensten, Predigten und Texten immer wieder zitiert. Wir leben in schwierigen Zeiten, stimmt's? Wir empfinden diese Zeiten als schwierig, weil sie für uns so unübersichtlich sind. Da gibt es Fragen über Fragen. Wo wir auch hinblicken, begegnen uns manchmal seltsame Antworten. Wonach richten wir denn unseren Kompass aus? Wer gibt mir Orientierung? Ich glaube, dass viele Antworten auf diese Fragen von unserem Weltbild abhängt, so wie wir die Welt betrachten. Unsere Weltsicht bestimmt unser Handeln. So wie wir uns und die Welt betrachten, so empfinden wir uns selbst und handeln wir auch. Und im Laufe der Menschheitsgeschichte, der Geschichte des Volkes Israel, der Geschichte der Christenheit und bis auf den heutigen Tag hat sich daran nicht viel geändert. Und früher dachten wir, Wissen ist Macht. Und Leute, die durch die Aufklärung gegangen sind, dachten, dass Wissen uns die Erleuchtung bringt. Aber hat die Erleuchtung durch die Aufklärung, durch das Wissen wirklich die erhoffte Erlösung gebracht? Im Gegenteil. Die Inflation von Wissen, mit der wir uns heute auseinandersetzen, man braucht nur mal ins Internet zu gehen, es ist voll von Daten und Wissen. Die Masse an Wissen und einhergehend mit dem Wissen über die Komplexität dieser Welt, also wie die Dinge alle zusammenhängen, lässt uns die Dinge um uns herum eher komplizierter erscheinen. Propheten mit einfachen Antworten, die haben es heute leicht. Und gerne hätte es jeder von uns schön einfach, weil wir denken, einfach ist bequem. Aber es ist eine Tatsache, dass die Auseinandersetzung mit dem Komplizierten uns wirklich fordert, ja, überfordert. Aber es ist eine Wahrheit. Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen. Und heute Abend wollen wir in aller Ruhe uns mal in die richtige Richtung begeben. In unserer hochtechnisierten Welt, wo so fast alles möglich erscheint, wo wir über Fertigkeiten und Möglichkeiten verfügen, wo wir uns vorkommen, als könnten wir zumindest digital, ich habe ja auch so einen Teil hier, neue Welten erschaffen, entdecke ich unter uns immer mehr das Gegenteil. Hoffnungslosigkeit, Orientierungslosigkeit, Trostlosigkeit, geistige, geistliche, körperliche Erschöpfung. Früher galt, wir glaubten, was wir sehen können. Und heute ist es so, dass wir sehen, was wir glauben. Macht es unser Leben besser? Ich glaube nicht. Ich bin froh, dass wir heute Abend uns mal Zeit nehmen können, unsere Blickrichtung zu ändern. Und Jesaja Kapitel 40 ist ein wirklich dankbarer Predigttext, weil er eine der tiefsten menschlichen Erfahrungen anspricht, nämlich alles das, was wir erleben am Abend, Erschöpfung. Wir werden müde. Und genau dort setzt Gottes Trost an. Unser Text wendet sich an das Volk Gottes, an Menschen, die eine nationale, eine geistliche und eine persönliche Erschöpfung erleben. Spätestens als das Volk Israel in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurde, und wir haben das ja so schön gehört in dem Psalm 137 durch Alexander, war es eine historische Wirklichkeit. Jerusalem ist zerstört, der Tempel liegt in Trümmern, viele Menschen wurden nach Babylon verschleppt, die Verheißungen Gottes schienen als gescheitert und viele fragten sich, hat Gott uns vergessen? Und in diese Situation antwortete Jesaja zu den Menschen, die wirklich down sind. Menschen, die erschöpft sind, fühlen sich verzweifelt. Aber es gibt Hoffnung. Und wir kommen noch dazu. Es wird ein kleiner Weg werden, eine kleine Reise. Und bereits die ersten Verse des Kapitels beginnen mit den großen Worten: Tröstet, tröstet mein Volk. Und deshalb steht auch der Vers 27 im Zentrum der Not. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Das ist ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Verzweifelte Menschen, warum auch immer, empfinden mit Worten wie Gott sieht mich nicht, Gott kümmert sich nicht um mich, Gott hat mich vergessen. Und das ist, obwohl das jetzt über 2800 Jahre her ist oder 2700 Jahre her ist, hochaktuell. Heute würden vielleicht Menschen sagen, Gott interessiert sich wohl nicht mehr für meine Situation. Warum passiert das gerade mir? Ich bete, aber ich sehe keine Veränderung. Ich kann einfach nicht mehr. Und genau an diese Menschen richtet sich unser Text. An die Verzweifelten, die vielleicht sogar komische Dinge machen. Der lange Text, ganz kurz zusammengefasst, besteht eigentlich aus drei Teilen. Die erste Botschaft ist, Gott ist größer als alles. Guckt nur mal in die Schöpfung. Dann, auch wenn Gott so groß ist und auf das große Ganze guckt und das alles geschaffen hat, dieser große Gott hat den Menschen aber nicht vergessen, Vers 27 bis 29. Und dann kommt die große Überraschung. Deshalb dürfen die Müden neue Kraft erwarten. Vers 30 und 31. Und das ist wichtig. Jesaja beginnt nicht bei den Menschen. Er beginnt nicht bei unseren Problemen. Jesaja beginnt bei Gott. Denn bevor die Menschen wieder Hoffnung gewinnen können, müssen sie erstmal neu sehen, wie groß der Herr ist. Erster Punkt. Oder die erste Wahrheit. Auch starke Menschen werden müde. In Vers 30 heißt es, Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Heute wie damals sind Jünglinge das Bild von Kraft, Stärke, Gesundheit und Zukunft. Wenn man jung ist, denkt man nicht dran, was mal kommen könnte, was in der Rente passiert oder in der Zeit danach. Jesaja sagt, selbst diese Klasse von Menschen hat ihre Grenzen. Und wenn ich in unsere Kultur hineingucke, in die Werbung und alles, was mir so begegnet, dann denke ich immer, nur die Leistungsstarken, das sind die Guten. Nur die Stärksten überleben. Und deshalb hören wir immer wieder und immer wieder und vielleicht flüstern wir uns das auch selbst doch zu. Du musst funktionieren, du musst erfolgreich sein, du musst fit sein, du musst positiv denken, der allerdümmste Satz. Und dann, nur unter Druck entstehen Diamanten. Aber bring mal einen Diamanten in die Nähe eines Feuers. Ab 850 Grad wird aus dieser wunderschönen Kohlenstoffstruktur Kohlendioxid. Also Vorsicht, wer Diamanten hat, bei Feuer wird's gefährlich. Die Realität sieht einfach anders aus. Viele sind erschöpft und überfordert. Manche lächeln vielleicht noch nach außen, aber innen sind sie völlig leer. Und diesen Menschen möchte ich sagen mit Jesaja, es gibt eine andere Wahrheit. Und Jesaja überrascht uns nicht mit der Aussage, dass Menschen müde werden. Er überrascht uns damit, dass sogar die Starken müde werden, die Helden. Vielleicht bist du heute Abend hierher gekommen und fühlst dich wie dein Smartphone, das nur noch 1% anzeigt. Und niemand würde von dir erwarten, selbst wenn du das beste Smartphone hast, aber es hat keine Batterie mehr, dass du noch den ganzen Tag durchhältst. Aber manchmal habe ich den Eindruck, so leben wir. Weil wir das von uns selbst immer so denken. Aber es stimmt nicht. Jeder von uns wird müde und matt. Spätestens am Abend merken wir es. Zweite Wahrheit. Gott wird nicht müde. In Vers 28 heißt es, der Herr wird nicht müde noch matt. Und dann davor hat Jesaja gewaltige Bilder gemalt. Das ist unglaublich, also wenn man sich das mal reinzieht und sich das bildhaft vorstellt, was da steht. Gott misst die Meere mit der hohlen Hand. Er wiegt die Berge. Er spannt den Himmel aus. Er ruft die Sterne mit Namen. Die Botschaft ist klar. Der Gott, der das Universum trägt, wird nicht von meinen Problemen überfordert. Wow! Mal ein anderes Beispiel, wenn ihr euch zurückerinnert an eure Kindheit. Wenn ihr nachts Angst gehabt habt, habt ihr nicht die Frage gestellt, wie groß ist das Problem, sondern wer ist bei mir? Wer umgibt mich? Wer beschützt mich? Die Größe meines Begleiters, der mich umgibt, verändert die Wahrnehmung der Gefahr. Wir brauchen einen Wechsel unseres Blickes. Und Jesaja sagt, schaut nicht auf eure Lasten. Schaut auf den, der eure Lasten kennt. Das ist ein kleiner Unterschied, aber mit großer Bedeutung. Dritte Wahrheit. Gott gibt dem Müden Kraft. Und jetzt kommt die überraschende Wendung. Man könnte erwarten, dass Gott von uns, von seiner Gemeinde, von dem Volk Israel, Stärke verlangt. Aber stattdessen sagt er, er gibt den Müden Kraft. Nicht dem Starken, nicht dem Erfolgreichen, nicht dem Helden, sondern dem, der verzagt ist, der verzweifelt ist. Und hier fängt schon das Evangelium im Alten Testament an. Gott sucht nicht die Selbstgenügsamen. Er hilft den Bedürftigen, denen, die es wirklich nötig haben. Viele Menschen, die reden sich es ein, auch vielleicht auch manche Fromme unter uns. Wenn ich erstmal wirklich wieder stark bin, wenn das alles wieder so klappt, wie es früher mal war, dann kann ich zu Gott kommen. Die Bibel sagt aber, komm zu Gott, weil du schwach bist. Und das erinnert stark an das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist der sogenannte Heilandsruf. Das ist die Botschaft, die Jesus auf den Punkt gebracht. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, die Schwachen. Weitere Wahrheit. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Neue Kraft. Nicht die alte Kraft, die neue Kraft. Und hier liegt das Zentrum unserer Betrachtungen für den heutigen Abend. Da ist so ein schönes Wort, deswegen liebe ich die Lutherbibel, und das heißt harren. Im Deutschen klingt das unglaublich altmodisch, aber es bedeutet hoffen, vertrauen, sich ausrichten, mit Erwartung auf Gott schauen. Das ist nicht passives Warten, sondern aktives Vertrauen. Ich gebe euch ein Beispiel, vielleicht macht es das ein bisschen deutlicher. Ein Bergsteiger hängt an einem Sicherungsseil. Das Seil nimmt ihm nicht den Berg ab, aber es trägt ihn. Und so bedeutet auch auf Gott harren. Ich gehe weiter, aber ich vertraue darauf, dass das Seil hält, dass Gott mich trägt. Das ist auch der Unterschied. Und jetzt machen wir mal so einen kleinen Exkurs. So über geistliche Bewegungsübungen habe ich drüber geschrieben. Über das Auffahren, Laufen und Wandeln. Auch so schöne Worte. Ich glaube, diese alten Worte machen vielleicht auch richtig klar, was gemeint ist, und es prägt sich vielleicht besser ein. Viele Prediger konzentrieren sich bei diesem wunderschönen Text, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler auf den Adler. Man kann das ja verstehen. Also Adler ist ein Wappentier. Ich bin auch Fan von der Eintracht Frankfurt, die haben auch den Adler. Aber es geht hier darum, nicht um den Adler, sondern um das Auffahren. Auffahren mit Flügeln wie Adler. Was ist das? Das sind die außergewöhnlichen Momente, die Gebetserhörung. Und dort, wo ich eine neue Perspektive kriege in einer Situation, wo ich es nie erwartet hätte. Wo mir tiefer Trost zukommt. In unserer Welt haben wir sehr viel Sympathie. Wir leiden mit, das habe ich auch schon gehabt und das WW kenne ich auch. Das hilft nicht unbedingt sehr viel. Das hilft vielleicht einem selbst, mal so zu sagen, oh ja, ich habe das auch. Was viel wichtiger ist, ist Empathie. Was ist Empathie? Empathie ist das, wenn ich bei jemand bin, mit jemand gehe und nicht die Situation schönrede oder irgendwelche Heftpflaster verteile, sondern okay, wir gehen jetzt gemeinsam dadurch, auch wenn das Schlimmste, das Schrecklichste, das Unmöglichste ist. Ich bin bei dir. Das ist Empathie. Und das wissen wir von der Psychologie und von der Führung, das ist viel wichtiger, als wenn ich sage, ach ja, das Baby hatte ich auch schon. Das weiß ich, wie das anfühlt. Das hilft dem anderen gar nichts. Das ist wie das Kind im Keller. Das will wissen, es ist jemand da. Und wenn nicht die Christen es besser wüssten, wer denn dann? Das ist unser Markenkern. Gott ist mit uns. Immanuel. Ja, das Zweite ist Laufen. Ne? Also für manche ist das jetzt vielleicht schwierig. Jetzt nehmen wir es mal übertragen im geistigen Sinne. Laufen und nicht matt werden. Das ist, wenn unser Leben so ein bisschen Fahrt aufnimmt, wenn so die Dinge immer wieder schnell aufeinander zukommen, das ist der Alltag mit Tempo. Das sind vielleicht manchmal auch so Phasen, wo man gefordert ist, wo man vielleicht auch Stress fühlt, wo man vielleicht viele Aufgaben hat und man weiß gar nicht, wie man das alles managen muss. Aber Gott ist mit dir und er hilft dir beim Laufen. Auch dort trägt Gott dich. Und dann das Allerschönste. Wandeln, das ist so ein schöner Begriff, wandeln, wandeln und nicht müde werden. Das ist vielleicht das allerstärkste Bild. Denn die meiste Zeit unseres Lebens fliegen wir ja nicht. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal als Adler hier durch die Welt geflogen bin. Manchmal fühle ich mich, als hätte mir einer die Flügel gebrochen, aber fliegen ist weniger so. Und das meiste, wir wandeln durch die Welt. Und wir sprinten auch nicht. Wir gehen Schritt für Schritt. Das sind die Macht der kleinen Schritte. Jeden Tag. Schritt für Schritt. Und genau bei diesem Wandeln, wenn wir unser Leben gestalten, Schritt für Schritt, da verspricht uns Gott, mit uns zu sein und seine Kraft zu geben. Ein Prediger sagte einmal sinngemäß, Gott verspricht nicht ständig Adlerflüge, aber er verspricht genügend Kraft für den nächsten Schritt. Jawohl, das ist es. Kraft für den nächsten Schritt. Das ist so, wie Corrie ten Boom mal gesagt hat, du kriegst das Ticket erst, wenn du zum Bahnhof gehst. Und dann kannst du in den Zug einsteigen. Wenn der Zug kommt, dann kriegst du dein Ticket. Und nicht Jahre vorher. Du kannst es erwarten, du kannst es hoffen, du kannst glauben, aber das Ticket kriegst du erst, wenn der Zug einfährt. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Jedenfalls in meinem Leben habe ich das x-mal erlebt und werde immer wieder neu überrascht, wie das so ist mit den kleinen Schritten, wie Gott einen bekleidet, auch in Fragen, wo man sagt, keine Ahnung, wie ich das jetzt bewältigen soll. Aber mit Gottes Hilfe geht es. Kommen wir zum Schluss, zum Zuspruch. Ich weiß nicht, ich kann leider nicht in die Köpfe der Menschen reingucken. Und es ist auch, vielleicht auch besser so, weil dann würde ich vielleicht in Sympathie verfallen. Ich weiß nicht, was dich heute Abend bewegt hat, hierher zu kommen, zu diesem Gottesdienst. Ich habe doch morgen noch Gottesdienst, können wir auch eigentlich morgen gehen, ne? Warum muss man heute Abend? Kommt man heute Abend? Vielleicht kannst du noch so laufen. Vielleicht spürst du dich gerade so innerlich am Ausbrennen. Vielleicht bist du auf dem letzten Tropfen hierher gekommen oder mit dem letzten Kraft deiner Batterie. Vielleicht trägst du Lasten, derer du dich schämst. Und du wagst es nicht mal, das auszusprechen, geschweige denn irgendwo anzusprechen. Vielleicht beschäftigen dich heute Abend oder an diesem Wochenende schon die ganze Zeit Zukunftsängste, Einsamkeit, Krankheit, Überforderung, Enttäuschungen, geistliche und geistige Müdigkeit. Und dann kommt diese Frage, die du dir stellst, wo bin ich denn müde geworden? Wo habe ich denn versucht, aus eigener Kraft zu leben? Und dann, wo lädt mich eigentlich Gott ein, neu auf ihn zu vertrauen? Wenn du in deinem inneren Exil sitzt, sozusagen an den Wassern zu Babel oder vielleicht nur hier an der Kinz rumhängst, egal, und du denkst, vielleicht genauso wie die Israeliten in der Gefangenschaft, Gott hat mich vergessen, dann antworte ich euch hier in Westersbach heute Abend mit Jesaja, der Schöpfer der Sterne kennt euren Namen. Der, der die Welt mit einem Wort ins Leben gerufen hat, spricht heute zu dir. Komm her zu mir. Wir Menschen denken, unsere Kraft reicht nicht mehr. Und Jesaja antwortet, ja, das stimmt. Aber Gottes Kraft reicht. Jünglinge werden müde, starke Menschen straucheln. Aber wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, muss nicht aus eigener Kraft leben. Denn der Gott, der die Sterne trägt, trägt auch seine Kinder. Und darum gilt bis heute, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und es gilt auch dir. Hier und jetzt und morgen und für alle Ewigkeit. Amen.